Hallo und herzlich willkommen zum Magic Podcast. Heute sprechen wir mit Professor Dr. Klaus-Jürgen Meyer vom Institut für Produktionsmanagement und Logistik über die richtige Kennzahl für Produktionsunternehmen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei dieser spannenden Diskussion über OEE und Durchlaufzeit.
So, herzlich willkommen. Wir haben 10 Uhr und wir freuen uns, dass wir gemeinsam heute mal ein etwas anderes Format machen, nämlich ein virtuelles Kamingespräch. Wir haben als Gast heute den Professor Dr. Klaus-Jürgen Meyer. Mein Name ist Jonas Rothe, Professor Dr. Meyer. Er ist Institutsleiter bei dem Institut für Produktionsmanagement und Logistik. Ich selber verantworte das Thema Vertrieb hier bei der Magic, wenn es um das Thema Data Excellence und IoT-Lösungen geht. Ziel von heute ist, dass wir uns über das Thema Durchlaufzeit oder OEE unterhalten. Wir werden nachher auch, also wir haben jetzt ein paar vorbereitete Fragen, die ich dem Klaus gleich stellen werde, so stellvertretend für die Leute im Auditorium. Nichtsdestotrotz wird nach diesen 4 bis 5 Fragen, die wir vorbereitet haben, natürlich auch die Möglichkeit sein, uns gemeinsam Fragen zu stellen. Aber bevor wir anfangen, möchte ich ganz kurz die Magic noch vorstellen, wer wir sind. Manche kennen uns schon, manche noch nicht. Und danach kann der Klaus sich und sein Institut kurz vorstellen. Die Magic selber, wir sind seit 1983 am Markt. Wir begleiten seit 1983 Unternehmen, die sich aufmachen zu digitalisieren. Ja. Damals hat das Buzzword Industrie 4.0 natürlich noch nicht bestanden, aber es gab Themen wie ZIM, ja, oder Ähnliches, ja, die uns noch sehr wohl im Ohr sind und die sich dann von der Begrifflichkeit auch vielleicht ein bisschen verändert haben, wo dann eben NES oder andere Themen draus geworden sind. Wir sind dezentral organisiert, wir haben etwas über 2000 Mitarbeiter, sind an 24 Standorten global aufgestellt. Wir sind ein börsen- und notiertes Unternehmen am Nasdaq. Und sind in über 50 Ländern mit unseren Büros. Wir haben eine große Partnerstruktur, wo wir zum einen auf Ecosystem-Partner und Implementierungspartner zurückgreifen. Bedeutet ganz einfach, dass alle unsere Anwender, die mittlerweile schon in die Millionenzahlen gehen, entsprechend von uns betreut werden können. Da, wo ihre Projekte sind, da können wir entweder selber sein oder mit einem unserer Implementierungspartner vor Ort ihnen helfen, ihre Reise in die Digitalisierung zu beschreiten. Klaus, jetzt würde ich dich bitten, dein Part der Vorstellung und der Begrüßung ebenfalls zu übernehmen und dann steigen wir direkt in unsere Kamingespräche ein.
Ja, vielen Dank, Jonas, für die kurze Einleitung. Also dann vielleicht auch mal zunächst ein paar Worte zu meiner Person. Ich habe irgendwann mal in grauer Vorzeit Maschinenbau studiert, war dann etliche Jahre bei Siemens im Inhouse-Consulting-Bereich und dann später bei, ja, Siemens Halbleiterbereich oder heute besser bekannt als Infineon tätig. Mein Fokus war dabei stets das Thema Produktion und Logistik, also insofern auch verantwortlich gewesen, damals auch im Werk operativ für das ganze Thema Fertigungssteuerung, Fertigungsplanung, Beschaffung, Materialwirtschaft und Ähnliches, bis hin dann eben auch zur Steuerung, Controlling der einzelnen Fertigungslinien. Also insofern eigentlich sehr nah an dem Thema, dass wir uns hier auch heute vorgenommen haben. Seit 2003 bin ich an der Hochschule München. Das heißt, das ist also schon eine ganze Weile her. Und in dieser Zeit, ich schalte hier einfach mal drauf, in dieser Zeit habe ich das Institut für Produktionsmanagement und Logistik gegründet an der Hochschule München, und aus dem heraus sind dann wiederum 2 Ableger entstanden. Das ist einmal eine Beratungsabteilung, die sich also darum kümmert, die Fabrik- und Logistiksysteme in Unternehmen zum Laufen zu bringen, zu planen, aber auch zu optimieren. Also durchaus auch ein bisschen so das Randgebiet, über das wir heute sprechen. Und zum Zweiten unterstützen wir mit Visual Technologies, das ist auch ein Spin-off, Unternehmen, die einsteigen wollen in das ganze Thema der Dezentralisierung, der Verfolgung des Materialflusses durch intelligente Labels, die sich orten lassen, die kommunikationsfähig sind, ja, und damit eben auch dem Mitarbeiter zum Beispiel über kleine Bildschirme anzeigen, was zu tun ist, über die dann auch Arbeitspläne oder geänderte Routings entsprechend Prioritäten angezeigt werden können. Spracheingabe, Sprachausgabe, also das alles gehört da in dieses Umfeld mit hinein. Aber dann gebe ich gerne wieder zurück an dich. Ich hoffe, es hat gereicht als Kurzvorstellung und Fragen natürlich gerne nachher noch mehr.
Ja. Okay. Ich bin ja so ein Softwaremensch, ja, beziehungsweise ich arbeite für eine Softwarefirma. Natürlich immer wieder im produzierenden Umfeld, habe da auch gewisse Erfahrungen, aber hol mich jetzt einfach mal kurz ab. Wozu brauchen wir diese beiden Kennzahlen überhaupt?
Ja, also das ist natürlich eine gute Frage zunächst mal. Vielleicht Kennzahlen in Summe, ja, wenn man sich das mal anschaut. Kennzahlen sollten ja eigentlich immer helfen, eine gewisse Zielorientierung für ein Unternehmen zu schaffen. Das heißt, es ist einfach dazu da, um auch Mitarbeitern, um Abteilungen irgendwo ein Ziel vorgeben zu können, eine Ausrichtung vorgeben zu können und letztendlich entweder im Tagesgeschäft einfach auch eine Entscheidungsorientierung zu geben. Das heißt also, ich kann mich, wenn ich eben Entscheidungen anstehen habe, dann eben orientieren und sagen, okay, also im Sinne des Ziels für das Unternehmen habe ich doch damit eine Handlungsanweisung. Und das sollte man nicht unterschätzen, denn also klar, das Thema Zielorientierung ist das eine, dass vielleicht am Schluss irgendwie ein Incentive vielleicht verknüpft ist mit dem Erreichen eines gewissen Werts, aber das Ganze führt eben auch natürlich dazu, dass im Tagesgeschäft die Mitarbeiter, die ganze Organisation sich ganz, ganz stark ausrichtet auf diese Zielerreichung. Die Handlungen werden dann natürlich auch dementsprechend fallen. Und um das gleich vorwegzunehmen, da können natürlich auch Aktionen entstehen, die eigentlich so gar nicht überlegt und so gedacht waren, aber die, ich sag mal, implizit irgendwie doch zu einer Verbesserung der Zielerreichung der Kennzahl eben führen. Und das sind eben auch diese Tricks, die Mitarbeiter dann sehr, sehr schnell raus haben, wenn es darum geht, Kennzahlen auch zu, ganz bewusst, klingt negativ, ist es vielleicht an der Stelle auch, zu manipulieren. Und da muss man eben aufpassen, dass ich also wirklich hier die richtige Anweisung gebe. Und selbst wenn also diese quasi Manipulation beginnt einzusetzen, das wird man nicht vermeiden können, dass dann die trotzdem eigentlich noch im Sinne des Unternehmens stattfindet. Das heißt also, sind schon mal ganz zwei wesentliche Argumente, die eben für das ganze Thema Kennzahlen spricht. Das Ganze kann man natürlich auch aus strategischer Sicht sehen. Das heißt, ich muss mich natürlich auch als Unternehmensleitung damit befassen, wo will ich denn mein Unternehmen hinbekommen? Was ist denn eigentlich das Thema? Also Thema Strategie, Zukunft, welche Risiken drohen, welche Chancen habe ich, wie muss ich mich aufstellen, wie sehen die Wettbewerber aus, was leisten die, was fordert der Kunde, was muss ich also dem Kunden bieten, damit er bei mir kauft und nicht woanders hingeht. Ja? Mhm. Das sind natürlich Dinge, die eben einfach über das Thema Kennzahlen ja dann gesteuert wird. Das heißt, das ist eigentlich ein Bottom-up und ein Top-Down-Prozess, der hier zusammenkommt. Und da ist es eben ganz, ganz relevant, entscheidend, dass man sich hier wirklich überlegt, welche Kennzahlen sind das, die unser Unternehmen, die unser Geschäftsmodell, die unsere Philosophie nach außen hin ausdrückt und dann eben auch unterstützt.
Okay, da hätte ich so eine kleine Zwischenfrage an der Stelle, die jetzt nicht zu unseren vier allgemeinen Fragen gehört.
Gerne.
Die Zwischenfrage, die ich dazu hätte, ist, wenn du als jemand, der in viele Unternehmen reinkommt und da auch beratungsmäßig unterwegs ist, und wie gehen die Unternehmen mit diesen es gibt Kennzahlen, wissen denn die einzelnen Leute, was das Ziel hinter der jeweiligen Kennzahl eigentlich ist?
Das ist, was du da ansprichst, ist, Jonas, das ist tatsächlich ein absoluter Schwachpunkt. Das ist das Thema Kommunikation und auch Kultur natürlich in vielen Unternehmen. Diese Kennzahlen werden irgendwo, wie es hier auch dargestellt ist, irgendwo auf strategischer Ebene vielleicht mal geprägt. Solche Kennzahlen kommen auch später, käme ich auch nochmal drauf. Die sind natürlich unheimlich schnell formuliert. Bloß wer arbeitet dann damit? Und wie wird dann damit gearbeitet? Ist es verstanden? Haben die Mitarbeiter eigentlich begriffen, warum sie das machen sollen? Oder ist es halt einfach nur eine Zahl, der man nachlaufen muss und die halt reportet wird und dann werden vielleicht hin und wieder mal dumme Fragen danach gestellt?
Ja, okay, verstehe. Also ist es eigentlich wir reden eigentlich nicht über nur Zahlen, sondern wir reden tatsächlich über vielleicht eher einen Indikator oder sowas, oder? Wo man erkennt, ob man auch auf der richtigen Reise zu seinem Ziel ist.
Ja. Wenn man es tatsächlich sinnvoll und richtig verwendet, dann ja.
Helfen wir mal kurz zu verstehen, was denn der Unterschied zwischen diesen beiden Kennzahlen ist. OEE und Durchlaufzeit.
Ja. Also ich gehe hier mal in die Begriffe rein und auch in die Art und Weisen, wie sie bestimmt werden, was sie denn aussagen. Also wenn ich hier mal mit OEE anfange, dann ist es halt einfach so, ich habe zum Beispiel eine planbare Maschinenlaufzeit von 16 Stunden. Das ist im Prinzip die Bruttoschichtzeit, die ich habe, aber davon gehen natürlich Zeiten ab. Also ich bin nochmal nicht bei dem vollautomatisierten, digitalisierten Betrieb, Industrie 4.0, du hast vorhin das Stichwort geliefert. Ich brauche immer noch den Menschen, der das Ding zum Laufen bringt, am Laufen hält. Dann muss ich per se, in den meisten Fällen zumindest mal, die Pausenzeiten abziehen. Da ist der Mensch nicht da. Oder dann auch, wenn er nach Hause geht, natürlich, die Zeit ist er nicht da. Es gibt zwar natürlich Maschinen, die ich dann in diese Zeiten hineinlaufen lassen kann, aber auch an der Stelle muss man ganz klar sagen, ja, wenn da irgendeine Störung ist oder was gewechselt werden muss, dann ist halt keiner mehr da. Kann ich also ein Stück weit versuchen, noch besser zu nutzen durch solche Optimierungsansätze. Dann geht davon natürlich alles weg, was irgendwie Störungen sind, was nicht geplant ist. Also was weiß ich, der Werkzeugbruch oder ähnliches. Und ganz groß natürlich, der allergrößte Anteil in vielen Firmen, das ist ganz einfach, ja, ich habe hier an der Stelle auch mit dem Rüsten zu tun. Und die Rüstzeiten, die sind teilweise ja immens. Ja? Gerade wenn also wenig Fokus auf das Thema Rüsten gelegt wird, dann sind das oft bei Anlagenbauern Stunden. Das geht, wenn es in Linienbereiche reingeht, ich habe schon Rüstprozesse erlebt, die haben 12 Stunden gedauert. Und dann sprechen wir nicht mehr von irgendwelchen Peanuts, sondern dann ist das eine wesentliche Größe. Ja? Ja, dann kommen ganzen Anlagenverluste hinzu, also zum Beispiel Losgrößenabstimmungen und ähnliches, sind auch nochmal ein paar Prozent. Und zu guter Letzt das ganze Thema Qualität. Ja. Okay. Und dann stellt sich die Frage, was bleibt über? Klar, also kostenmäßig ist natürlich das dann entscheidend, weil diese Overall Equipment Efficiency, also OEE ist jetzt die Abkürzung dafür, heißt es neudeutsch, diese Effizienz, die ist natürlich damit schon auch prägend für den Kostenfaktor, den wir hier haben, oder anders auch für die Zuschlagssätze, die sich dann natürlich ergeben, weil Umsatz, Gewinn kann ich nur mit den Laufzeiten machen, wenn also wirklich wertschöpfend an einem Produkt gearbeitet wird. Und das ist das, was dann dabei überbleibt. Okay, also das OEE einfach mal so zum Verständnis. Okay. Also denke ich schon deutlich, dass es eine wichtige Kennzahl ist. Ja. Auf der anderen Seite die Durchlaufzeit. Wenn man sich das Ganze mal anschaut, die Durchlaufzeiten sind in fast allen Betrieben dokumentiert. Also das geht eigentlich schon los damit, wenn der Kundenauftrag reinkommt, der Kunde bestellt zu einem Termin und den dokumentiere ich. Weil spätestens, wenn ich eine Diskussion führen muss mit dem Kunden, dann ist es wichtig, wann hat er denn bestellt. Also wird automatisch jeder eingehende Auftrag einen Zeitstempel erhalten. Dann wird der Auftrag bearbeitet. Es wird vielleicht bei einem Lieferanten Material bestellt. Es sind gewisse vorbereitende Tätigkeiten notwendig. Aber auch wenn ich bei meinem Lieferanten bestelle, selbst dann werde ich das Ganze zeitlich dokumentieren. Ein Mitarbeiter, wenn einen Arbeitsgang abschließt, auch im indirekten Bereich, der macht einen Zeitstempel drauf. Und so geht das Ganze weiter, bis der Auftrag vielleicht mal irgendwann in der Produktion angekommen ist. Und auch da geht es genauso weiter. Wann habe ich Materialpapiere erstellt? Zeitstempel drauf. Wann habe ich das Material aus dem Lager entnommen? Zeitstempel drauf. Wann ist es weiter transportiert worden, liegt vor der Maschine? Wann beginnt die Maschine mit der Arbeit? Zeitstempel. Und so kann ich also sehr, sehr schön eigentlich bis hin zur Auslieferung, bis hin dann eben auch zur Rechnungsstellung an den Kunden, den gesamten Durchlauf eines Auftrags durch ein Unternehmen verfolgen. Interessant ist jetzt aber, wenn ich diese gesamte Durchlaufzeit, die hier unten als dicker blauer Pfeil dargestellt ist, betrachte, dann habe ich an dieser gesamten Durchlaufzeit einen ganz, ganz geringen Anteil, der wirklich wertschöpfend ist. Also, machen wir mal ein Beispiel. Ich habe eine Losgröße von 100 Stück. Dann heißt es schon mal, an einem Stück wird immer nur ein Hundertstel der Loszeit gearbeitet. Das heißt also, 99 Mal liegt in der Bearbeitungszeit das eine Teil daneben vor oder hinter der Maschine und wartet, bis die restlichen Kollegen aus dem Los bearbeitet wurden. Enorme Liegezeiten. Liegezeiten okay. Vor der Maschine, Transportzeiten und. Das heißt also, was wir hier haben, ist ein winzig kleinen Bruchteil, der tatsächlich nur reine bearbeitende, reine wertschöpfende Zeit darstellt. Und das ist natürlich bitter, weil mir geht es ja auch um das ganze Thema Flexibilität. Und die Flexibilität, die verliere ich nämlich damit, dadurch, dass ich eben so lange Durchlaufzeiten generiere. Und das ist das entscheidende Problem an der Stelle.
Okay.
Das heißt also, will ich Flexibilität haben, dann kommt es mir auf Durchlaufzeit, Reaktionszeit an. Ja, und genau das ist eben die Frage. Wie sieht das Ganze damit aus? Ja.
Okay. Kurz nochmal zu dem Thema OEE. Also da steckt ja so dieses Thema Effektivität drin. Mhm. Für mich klingt jetzt diese Erhebung all der Informationen, die für die Ermittlung dieser Zahlen notwendig sind, jetzt nicht unbedingt wirklich nach Effektivität. Auch da wiederum mal jetzt so die Frage an dich so aus der Praxis heraus, wie gehen die Unternehmen davor, diese Zahlen zu ermitteln? Oder was ist da die Datengrundlage, um dann letztendlich auf diese Kennzahl, egal ob jetzt für die Durchlaufzeit oder für den OEE zu kommen?
Ja, vielleicht darf ich nur kurz was einschieben an der Stelle.
Natürlich, ja, klar.
Also ich komme gleich auf die Frage zurück, die ist ja durchaus berechtigt. Aber die Frage ist ja, wie optimiere ich jetzt das Ganze in der Praxis? Oder es geht ja auch schon ein bisschen in die Richtung, was du gerade fragst. Wie behalte ich mich denn da an der Stelle? Und die OEE, die wird halt einfach ja bestimmt berechnet über diesen Quotienten Stückzahl mal Stück Zeit durch die Bruttokapazität. Und diese Zahl kann ich nämlich damit natürlich optimieren. Und das sieht man eben an der Stelle schon. Also, indem ich jetzt zum Beispiel meine Auslastung maximiere, also den Zähler nach oben schraube. So, wie kann ich das erreichen? In der Praxis sieht es einfach so aus, dass ich dann natürlich versuche, also beispielsweise, ja, wenn ich mal gerüstet habe, dann lasse ich die Maschine laufen. Das heißt also, ich fahre die Stückzahl nach oben. Und das kann ich natürlich dadurch schaffen, indem ich einfach meine Losgrößen nach oben schraube. Oder ich habe natürlich immer sofort Material vor der Maschine stehen. Und das führt auch dazu, dass damit natürlich ich sofort immer einen Auftrag parat habe. Ich verzichte vielleicht auf meine Instandhaltung. Naja, muss nicht drauf verzichten, aber ich erhöhe einfach die Instandhaltungsintervalle, die fahre ich auseinander, ja, und damit habe ich schon wieder mehr produktive Zeit gewonnen. Und das sind so typische Ansätze, die man eigentlich im Mitarbeiterumfeld dann natürlich findet, um eben, wenn OEE die Zielgröße ist, diese Zielgröße zu optimieren.
Okay.
Und jetzt Und jetzt die Frage, ist das optimal?
Ja? Ja.
Bei der Durchlaufzeit dagegen ist es so, alles, was natürlich jetzt irgendwie als Störung empfunden wird, ja, das verletzt meine Durchlaufzeit. Das verhindert, dass ich schneller werde. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass wenn ich einen Mitarbeiter eben diese Zielgröße gebe, dann und ihn auch danach messe, dann heißt es, er wird alles eben als Bedrohung empfinden, was jetzt irgendwie diese Durchlaufzeit nach oben schraubt. Das heißt also, Bestände beispielsweise sind damit automatisch hinderlich, weil jeder Bestand ist eine Warteschlange vor einer Maschine und jede Warteschlange führt also dann dazu logischerweise, dass die Durchlaufzeit der Bestände in dieser Warteschlange eben einfach höher werden.
Mhm.
Das heißt aber auch, ich bin natürlich dann optimal, wenn meine Auslastung gering ist. Wenn die Auslastung gering ist, Frage, wie passt das natürlich mit unseren Kostensätzen dann zusammen? Weil das Geld muss ich ja trotzdem verdienen durch ausgelastete Maschinen.
Okay. Klingt jetzt für mich so, dass wenn wir uns auf diese Durchlaufzeit jetzt fokussieren würden, dass das einen Anstieg bei den Kosten bedeuten würde. Sehe ich das so richtig?
Das könnte es tatsächlich, das könnte eine Konsequenz sein. Ich glaube aber nicht dran. Das glaube ich tatsächlich, aber ich werde gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Aber vielleicht kommen wir auf deine Frage hier nochmal zurück, hier an der Stelle. Mhm. Wenn wir uns das nämlich anschauen, dann sehen wir, die Bestandskosten in der Linie, die gehen nach oben. Und dieses Diagramm, was hier links oben dargestellt ist, das ist also jetzt keine Theorie, sondern es ist tatsächlich in auch verschiedensten Unternehmen in ähnlicher Weise nachgewiesen. In dem Moment, wo meine Auslastung ansteigt vor den Maschinen, insbesondere vor dem Engpass, habe ich einen Effekt, nämlich, dass natürlich meine Bestände da ansteigen. Und Bestandsbildung bedeutet Kapitalbindung. Das bedeutet in der Konsequenz auch Suchaufwand, Handlingsaufwand. Es führt immer wieder dazu, dass gerade wenn es dann eng wird, auch Material beschädigt wird. Und das führt natürlich dann wiederum zu Qualitätsnacharbeit, ja, und damit zu Folgekosten. Tatsächlich, die klassische Maschinenstundensatzrechnung, die ist links unten dargestellt, da habe ich natürlich eine Stückkostendegression, die Fixkosten werden degressiv, entwickeln sich degressiv und damit sinken natürlich die Kosten. Nur ich müsste jetzt ja hergehen und beides überlagern. Und das macht man eigentlich nicht und auch in der klassischen Kostenrechnung eigentlich nicht. Aber die resultierende Kurve, die sieht man hier rechts dargestellt. Und was das Interessante ist, also ich würde mal sagen, hier in diesem dargestellten Beispiel ist es tatsächlich ein bisschen extrem. Aber es ergibt sich immer ein relativ breites Plateau, in dem die Gesamtkosten über die Auslastung hinweg eigentlich sehr, sehr minimal sich nur verändern. Das heißt also, ich habe hier eigentlich einen Auslastungspuffer, über den hinweg ich mit nahezu identischen Gesamtkosten produziere.
Okay.
Und muss deswegen nicht in die höchste Auslastung rein. Und im Gegenteil, man sieht's, je höher die Auslastung, desto höher werden am Schluss die Gesamtkosten sein.
Hm.
Und nicht mehr reaktionsfähig. Und das ist tatsächlich bitter. Die Fehler, die man eigentlich macht an der Stelle, ist eines. Wenn ich in die Unternehmen reingehe, merke ich immer eines. Es gibt Gemeinkostenzuschläge, die liegen im Bereich von 250% und höher. Ja, inwieweit ist denn da eigentlich überhaupt noch die eigentliche Fertigungszeit relevant? Das Ganze wird ja zugeschmiert durch die Gemeinkosten. Und ich habe überhaupt nicht mehr wirklich ein wirkliches Verständnis dafür, was eigentlich in der Produktion abgeht. Was kann ich denn dann überhaupt noch optimieren? Und die Idee dahinter, die muss eigentlich sein, ich muss es schaffen, dass ich also mehr Kostenblöcke im Sinne einer Verursachungsorientierung wirklich den einzelnen Aufträgen zuordnen kann. Und das führt dazu, dass eventuell die Auslastung sinkt. Wenn ich jetzt natürlich mit meinem klassischen bekannten Gemeinkostenzuschlagsfaktor weiter rechne, wie hier dargestellt unter virtueller Effekt, dann erhöhen sich tatsächlich natürlich die Kosten. Unterm Strich hätte ich aber am Schluss, am Ende des Geschäftsjahres eigentlich eine Überdeckung, weil ich eben die Basis erhöht habe, mit einem konstanten Zuschlagsfaktor weiter rechne und damit über die 100% Kostendeckung hinausschieße. Das heißt mit anderen Worten, ich muss eigentlich dann meinen Gemeinkostenzuschlag anpassen. Und das ist ja nur sinnvoll, dass ich eben wirklich Aufträge verursachungsgerechter kalkulieren kann und damit eben auch erkenne, wo sind denn tatsächlich die Kosten angefallen und was ist die Ursache dafür. Da gibt es übrigens vielleicht auch an der Stelle als Hinweis an die Zuhörer, weiß nicht, wer jetzt aus produzierenden Unternehmen kommt, aber gerade für diese Unternehmen eine Produktionstheorie, wenn man so will, geht über das ganze Thema Lean Production hinaus und nennt sich Quick Response Manufacturing. Und hier wird genau dieser Effekt der Zeit fokussiert und gedeutet und auch gewertet. Und das führt einfach zu dramatisch besserer Flexibilität bei, man staune auch, verbesserter Kostenbasis. Also kann ich an der Stelle nur empfehlen, vielleicht mal das anzuschauen. So, und Effekt hier sieht man dann nochmal zusammengefasst. Man kann das also tatsächlich dazu bringen, dass hier wirklich dann die Gemeinkosten sinken, trotz niedrigerer Auslastung.
Okay.
Also spannender Effekt auf jeden Fall.
Und wo liegt jetzt für mich dann eben als derjenige, der sagt, welches wäre jetzt denn die Kennzahl, die für mich an der Stelle jetzt relevant oder relevanter, oder kann ich das so gar nicht sagen? Das eine ist besser als das andere oder entweder oder was ist jetzt da die Conclusion raus?
Ja, also muss man klar sagen, ich springe hier mal da ein bisschen weiter. Mit Sicherheit gibt es jetzt nicht die eindeutige Antwort darauf. Man kann da viel drüber diskutieren, aber ich glaube, man hat schon so ein bisschen aus meiner Rede herausgehört. Also ich bin tatsächlich eher ein Fan der Durchlaufzeit, weil sie einfach den Mitarbeiter weniger Manipulationsansätze gibt, die nicht im Unternehmenssinn sind, sondern den Mitarbeiter tatsächlich eben besser aussteuert darauf, mehr sozusagen in kürzerer Zeit zu machen. Und das heißt bitte Achtung nicht, er muss schneller, härter oder länger arbeiten, sondern er muss nur das Richtige machen. Und die Hindernisse, die da entgegenstehen, die müssen aus dem Weg geräumt werden. Und das ist genau eigentlich doch die Zielrichtung. Das heißt, die Durchlaufzeit führt eigentlich zu denselben Effekten wie die OEE, ohne jedoch die Nachteile dieser Manipulation zu haben. Und deswegen bin theoretisch ich eher, ich bin eher der Meinung, ich würde die Durchlaufzeit favorisieren. Ist in meinen Augen auch zeitgemäßer, denn fast alle Unternehmen, mit denen ich in Kontakt bin, die verzeichnen in den letzten Jahren, sicher schon über Jahre hinweg, steigende Variantenvielfalt. Und mehr Varianten führt meistens dazu, dass die Losgrößen sinken. Also ich brauche weniger Stück pro Variante und ich muss damit schneller umstellen können. Und das heißt, ich brauche Flexibilität. Wenn ich aber den Luxus habe, dass ich in einer Massenproduktion fertigen kann, und ich habe hier mal so ein Bild herausgenommen, habe hier nur mal den einen Ast abgeschnitten, wie es vielleicht in den 80er, 90er Jahren noch weit verbreitet war, dann kann ich natürlich mit einer OEE auch sehr, sehr gut arbeiten und kann das damit sehr, sehr gut steuern. Aber warum, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade wenn ich diese Flexibilität brauche, das drückt einfach die Durchlaufzeit sehr, sehr viel besser die Zielsetzung und die Kundenorientierung aus, als die doch sehr, hätte ich mal gesagt, bürokratische OEE.
Okay. Warum rennen dann alle dem, was heißt alle, warum rennen dann so viele dem OEE hinterher?
Weil die Historie mit Sicherheit bei der OEE aus der Kostenrechnung kommt und so wie vorher dargestellt ist, auch bis heute, ich kenne es ja bei uns aus den Vorlesungen, natürlich immer noch gelehrt wird, was sind eben zum Beispiel die fixen Kosten, was sind die Zuschlagskosten, ja, die man hat, die Zuschlagsätze, Entschuldigung. Und das wird eben einfach über die Auslastung bestimmt. Und damit präge ich bei weiten Bereichen natürlich der Verantwortlichen dieses Auslastungsdenken. Und an der Stelle, ehrlich mal gesagt, müsste man eigentlich, glaube ich, mehr inzwischen mit einem etwas moderneren Ansatz hier reingehen und müsste den Leuten einfach auch und den Verantwortlichen verständlich machen, was sie mit dem Handeln aber natürlich damit auch auslösen. Und dass das eben vielleicht durchaus dann so nicht zu einem kostenoptimalen Verhalten im Unternehmen führt.
Führt uns wieder so ein bisschen zu dem Thema, was ist eigentlich das Ziel hinter der jeweiligen Kennzahl und ist man sich dessen wirklich bewusst? Ne? Irgendwie so.
Genau.
Okay, führt uns dann schon wieder beinahe zum Anfang unseres Gesprächs an der Stelle. Wirklich spannend, okay. Jetzt ist es natürlich so, dass wir als Softwaremenschen gerne Unternehmen unterstützen, genau für sich die richtige Kennzahl zu finden.
Ja.
Was ist da deine Erfahrung? Wie hoch ist da der Aufwand in den Unternehmen? Egal, ob jetzt durchlaufszeitbezogen oder OEE-bezogen, denn da Daten zu erfassen oder die notwendigen Daten zu erfassen. Wie gesagt, du hast ja wahrscheinlich schon hunderte, wenn nicht gar schon noch mehr Fabriken und Shopfloors gesehen in dieser Welt. Ja. Wie gehen die da vor?
Also ich habe es vorhin ja eigentlich schon ein bisschen angedeutet. Die Durchlaufzeit ist in jedem System hinterlegt. Ich hab die Zeitstempel. Also da Durchlaufzeiten zu bilden, ist das aller einfachste, was es gibt.
Die OEE. Aber wo sind die hinterlegt? Die müssten, also in welchen Systemen sind die hinterlegt? Sehe ich das auf einen Blick, wo die sind? Die im ERP-System hinterlegt? Ja. Sind die in meinem MES-System hinterlegt? Oder sind also die
normalerweise
in einer Excel-Matrix hinterlegt? Oder wie gehen die Leute da vor?
Also im normalen Fall habe ich die im ERP-System. Ja, also ich habe hier die gesamten Auftragsdaten gespeichert und mit den Auftragsdaten habe ich dann auch die entsprechenden Zeitstempel und kann damit die Durchlaufzeit bilden. Ja, also das ist ziemlich simpel. Ja. Okay. Und die OEE an der Stelle kann ich natürlich ganz genauso bestimmen, die kann ich auch berechnen. Auch dafür habe ich die Daten. Ich habe zum Beispiel die Arbeitsplandaten. Ich kenne also die Stückzeiten. Die Frage ist ja aber immer nur, wie gut sind denn die Stückzeiten, die in den Arbeitsplänen hinterlegt sind? Und um ganz ehrlich zu sein, da hapert es doch sehr, sehr stark, weil ja damit muss man sich schon mal befassen, wie werden denn überhaupt diese Zeiten generiert, wie kommen sie zustande? Ich habe auch hier wieder Verteilzeitzuschläge und Sonstiges drauf. Und ich habe noch nie einen Mitarbeiter gehört, der sich beschwert hat, dass eine Stückzeit, eine Vorgabezeit für ihn zu lange ist. Ich kenne immer nur Korrekturen nach oben. Und all das führt einfach immer weiter zu einer steigenden Kosten, zu einem steigenden Kostenfaktor, zu einer steigenden Kostenbasis, die dann ja wiederum mit diesen 250% dann auch nochmal nach oben gerechnet wird. Und das ist eher kostentreibend am Schluss. Also die Motivation für den Mitarbeiter, sich zu verändern, sich wie er sich verhält, die ist hier absolut eher destruktiv. Aber verständlich natürlich aus seiner Sicht. Ja?
Okay. Wir haben hier einen Hinweis von einem unserer Zuhörer, der darauf hinweist, dass der OEE natürlich nicht berechnet wird, sondern dass er live an der Maschine gemessen wird. Das ist natürlich so. Ja, auch da ist natürlich dann wiederum die Verknüpfung der einzelnen Systeme eine relativ wichtige Sache. Und da spielen wir jetzt wiederum als diejenigen, die die Software gefunden haben und meistens eigentlich immer nachgelagert nach jemandem wie dir kommen, die Unternehmen beraten haben, die zu sagen, okay, das ist unser Ziel, darauf wollen wir hinarbeiten, hier in diesen Bereichen wollen wir uns optimieren. Dann hat man Prozesse vereinfacht, man hat sie automatisiert und standardisiert oder standardisiert und dann automatisiert. Und da kommen wir dann meistens mit ins Spiel, ja, wo wir unsere Tools zur Verfügung stellen, um ja diese Ziele letztendlich auch zu erreichen. Und die Erfahrung, die wir dort haben, ist, dass es wirklich oftmals nicht ganz einfach ist, weil oftmals aus der Not heraus eine Tugend gemacht wird und sehr viel mit Insellösungen und mit Datensilos gearbeitet wird und dann letztendlich irgendwo wieder eine weitere Lösung geschaffen wird, um dann diese Kennzahlen zusammenzuführen und übergreifend entsprechend zu visualisieren oder zu tracken oder ähnliches. Ist das auch deine Erfahrung oder
ja, also vielleicht darf ich trotzdem noch mal kurz auf die Anmerkungen von unserem Zuhörer eingehen.
Ja.
Es gibt tatsächlich Unternehmen, die messen, es gibt aber auch tatsächlich Unternehmen, die berechnen. Mhm. Also es gibt beide Ansätze. Aber gehen wir mal auf das Thema ein, wenn gemessen wird. Mhm. Auch da, und verbindet aber auch so ein bisschen die Frage, die du gestellt hast.
Ja.
Es ist ja tatsächlich so, die Frage, wie wird gemessen? Also dann, wenn ein Auftrag fertiggestellt wird, wird es von der Maschine gemeldet. Habe ich also eine Maschinendatenerfassung oder wer meldet den Auftrag fertig? Ja. Ich habe tatsächlich viele Unternehmen kennengelernt. Da wird die Fertigmeldung der Aufträge am Abend gemacht, bevor man nach Hause geht.
Ja, schichtbezogen letztendlich, als Schichtergebnis rückmeldet.
Ja. Na klar. So, was habe ich dann für eine Datenerfassung? Mhm. Ja, also die ist kreuzfalsch, ja, die ist also total schlecht. Selbst wenn ich jetzt danach melde, ich werde doch freiwillig nie schneller zurückmelden, als meine Stückzeiten es mir, meine Vorgabezeiten es mir sagen, sondern ich werde mir eher noch Zeit lassen.
Mhm.
Okay. Das heißt, diese Form der Datenerfassung, um die OEE zu bestimmen, ja, aus Mitarbeitersicht schon getrieben. Solange ich also produktiv bin, bin ich doch im Sinne der OEE wertschöpfend. Also ich melde niemals früher zurück, eher später.
Ja. Aber aus meinem Verständnis heraus bezieht sich doch der OEE auf die Anlage und eigentlich gar nicht zwingend auf meinen einzelnen Auftrag, den ich bearbeite, oder?
Ja, ja, klar. Aber wenn die Maschine eben mit einem Auftrag belegt ist, dann ist sie produktiv.
Ja, okay. Und aber würde es dann nicht eher Sinn machen, den OEE auf einen Auftrag runterzubrechen, um wirklich so einen Mix aus Durchlaufzeit und OEE zu erreichen, oder nicht?
Entschuldigung bitte, ich habe dazwischen geredet, ich habe es nicht verstanden. Meine Schuld.
Kein Problem. Das ist leider unserem Format geschuldet, dass wir nicht in einem Raum sitzen können, so wie wir es vielleicht gerne würden. Aber Frage wäre, wenn man jetzt den OEE auf den Auftrag runterbricht, hätte man da nicht einen Mix zwischen Durchlaufzeit und OEE oder würde mir das nicht helfen?
Die OEE auf den Auftrag herunterbricht. Wie kann das passieren? Weil mit der OEE bin ich ja equipmentorientiert.
Mhm.
Ich schaue mir ja ein Equipment an, einen Arbeitsplatz an und nicht den Auftrag.
Also so einen auftragsbezogenen OEE ist in meiner Vertriebswelt zu einfach gedacht?
Also ich wüsste jetzt zumindest nicht, wie man ihn realisieren könnte. Ich habe momentan die Fantasie, aber vielleicht hat ja einer unserer Zuhörer eine Idee.
Okay. Ja, schauen wir mal, vielleicht gibt es hier noch vielleicht eine Rückmeldung oder einen Kommentar da dazu. Ja. Ich würde jetzt natürlich gerne so einen kleinen Schwenk machen, dahingehend mit einem kleinen Blick auch auf die Uhr. Ja, was das Factory Eye Portfolio ist. Ja, ich überlege mir jetzt gerade, soll ich da dazu zusätzliche PowerPoint-Slides einblenden oder nicht? Ich halte es an der Stelle eigentlich ein bisschen für überflüssig. Also wenn wir so darüber reden, wir sind ein Plattformhersteller, der Ihnen als Kunde die Möglichkeit gibt, Systeme und Prozesse zu digitalisieren. Das heißt, wenn Sie definiert haben, was letztendlich ihr Ziel ist, helfen wir, die Information dorthin zu transportieren, wo sie letztendlich hingehört. Ja, und auch die notwendigen Dashboards und Cockpits zu realisieren, ja, die dafür notwendig sind. Wir haben festgestellt bei uns, dass die Schwäche von so klassischen BI-Tools, ja, was ja dann oftmals so ein Resultat von wir wollen Kennzahlen haben, ja, ist, dass man sich ein BI-Tool beschafft, ja, dass die Schwäche die ist, wenn man es in den Shopfloor reinbringt, dass dort die Realtime-Verfügbarkeit nicht gewährleistet sein kann. Ja, hatten wir jetzt gerade so beim Thema OEE, wenn man über das Thema Echtzeit redet, wobei man da definieren muss, was letztendlich wirklich Echtzeit ist, ja, bieten wir mit unseren Tools eben genau diese Realtime-Fähigkeit, ja, um auch wirklich ereignisbezogen entsprechend reagieren und agieren zu können. Ja. Jetzt blende ich vielleicht doch kurz einen Slide ein, ja, bei dem man sehen kann, wie letztendlich das aussehen kann, beziehungsweise wie an der Stelle hier unsere Architektur ist. Muss ich nur hier mein GoToWebinar-Panel wieder finden, wo ich meinen Knopf dafür habe. So. Übertragung, Bildschirm. So, jetzt müssten Sie theoretisch meinen Bildschirm sehen. So. Mit Factory Eye machen wir es folgendermaßen, dass wir mit unterschiedlichen Konnektoren arbeiten. Ja, dass wir auf der einen Seite fertige Standardkonnektoren haben, wo wir uns in Infrastrukturen wie CRM-Systeme, ERP-Systeme, PLM-Systeme, CAQ, QM-Systeme entsprechend andocken können, ja, um diese Informationen abgreifen zu können. Wir haben ja vorher gelernt, dass eben nicht nur eine einzelne Information relevant ist, sondern dass diese immer in einem gewissen Kontext stehen muss. Und auch das ganze Thema Machine Connectivity bilden wir eben ab über eigene technische Konnektoren oder über UPC-Server mit den jeweiligen Technologien, um dann eben zu sagen, okay, wir gehen hier eben mit MQTT drauf oder mit REST oder womit auch immer, ja, oder wir gehen auf die einzelnen Steuerungen, S5 und S7 und so weiter. Da haben wir die Kompetenz von unserer Seite aus, um diese relevanten Informationen in Kombination von der Maschine und der Werkerückmeldung umzusetzen. Ein weiteres Produkt von uns im Factory Eye Compound oder im Portfolio ist, dass wir auch mit unserem Produkt XPA dort Elemente bereitstellen können, was heißt wir, dass Sie als Endkunde über eine No-Code und sogenannte Low-Code-Plattform Applikationen schaffen können für Ihren Worker oder Maschinenbediener, ja, die bisher noch nicht erfasst werden. Also Sie haben vielleicht ein BDE-MDE-System, ja, und es wäre zu viel Aufwand, um eine zusätzliche Information zu erfassen zu der Interpretation des Störgrundes oder Ähnliches. Ja, da haben Sie die Möglichkeit, eine zusätzliche Applikation zu erstellen, mit der die genau relevante Information von Ihnen konfiguriert werden kann und ebenfalls digital abgeholt werden kann und wiederum von unserem Factory Eye System dorthin transportiert werden kann, wo es hingehört, in die jeweilige Systeme, ob ERP oder MES oder was auch immer. Das ist da an der Stelle unser Produktportfolio, wo wir uns als Middleware verstehen, wo wir oder als Enabler oder als, ja, wir helfen Ihnen, ja, bei solche Systeme konsequent in die Fertigung zu bringen, um dann eben auch dieses Ziel, egal ob transparente Durchlaufzeit oder OEE, letztendlich realisieren zu können. Ja, das ist da der technologische Ansatz, den wir da fahren und wo wir unsere Erfahrung und unsere ganze Kompetenz ausspielen können. So, wir haben mit dem Blick auf die Uhr natürlich auch vorher angekündigt, dass wir eine Fragerunde haben, ja, wo wir jetzt auch direkt gerne Sie als Zuhörer mit involvieren wollen, ja, und würden jetzt letztendlich einfach Sie bitten, nutzen Sie gerne die Chat-Funktion oder die Fragenfunktion und dann, wenn Sie einfach nur sagen, okay, geht die Frage vielleicht an mich, dann können Sie @Jonas oder wenn Sie die Frage an den Klaus stellen, @Klaus, dann können wir die hier stellen und direkt mit Ihnen beantworten. eine Frage, ob wir den OEE messen können. Ja, wir haben die möglichen Tools, um an Anlagen und Maschinen entsprechend die Informationen abzugreifen und diese in Kennzahlen wie OEE umzuwandeln. Ja. Passendes Slide da dazu wäre jetzt letztendlich, ich meine, da greife ich jetzt einfach mal hier so auf unser bestehendes PowerPoint-Portfolio zu, wie wir das machen. Wir haben eine Vermengung. Ja, dieses iPad finde ich jetzt mal rein von der Bildsprache her sehr elegant. Ja. Im Shopfloor sind es meistens irgendwelche Industrie-Tablets oder Terminals, auf denen diese Applikation läuft. Ja. Aber da wäre jetzt die Möglichkeit der manuellen Rückmeldung, ja, dass uns ein Werker sagt, okay, das ist Auftragsstand, das ist Ausschussmenge oder ähnliches oder Stillstände und Störgründe etc., die zurückgemeldet werden können. Natürlich haben wir auch über unsere OPC-Server die Möglichkeit, direkt auf die Anlagen und Maschinen zu gehen und uns die entsprechenden Informationen abzugreifen, die für deren Ermittlung notwendig sind. Gutmengen und so weiter in Kombination, da ist dann immer wiederum so die Frage, okay, gehen wir über den Ausschuss, ja, haben wir ebenfalls diese Stückzähler oder das, was uns die Anlage einfach an entsprechenden Mengen zurückmeldet, oder wiederum über die Interpretation des Werkers an der Stelle. Ja, kommt ein bisschen auf die Infrastruktur beim Endkunden an. Reden wir über Brownfield-Maschinen oder Greenfield, ja, da ist immer so ein bisschen, ist der Heterogenität des Endkunden geschuldet. Aber Frage kurz zu beantworten, ja, das können wir.
Vielleicht eine Frage an die Zuhörer, wer von Ihnen nutzt denn UEE, wer nutzt denn die Durchlaufzeit oder wer nutzt was anderes?
Vielleicht können wir das darüber steuern. Es gibt ja diese Handheben-Funktion in ihrem Chatfenster. So, wer nutzt OEE? Vielleicht so einfach da gibt es so diese Raise the Hand-Funktion, glaube ich. Ja, wer macht Durchlaufzeit? Hier sehe ich jetzt ein Handzeichen. Ja.
Okay. Weiß nicht, ob derjenige vielleicht ein paar Worte dazu sagen möchte, wie die Erfahrung ist.
Dann würde ich jetzt einfach nochmal fragen, derjenige, der die Hand gehoben hat, mag er dazu was sagen? Dann soll er jetzt nochmal kurz die Hand heben. Wenn nicht, dann danken wir es fürs Feedback einfach da kurz, dass wir da so eine kleine Erhebung machen konnten, wer OEE oder wer Durchlaufzeit nutzt. Ja, wobei wir es natürlich sehr spannend finden würden, wie die Erfahrungswerte sind da an der Stelle. Jetzt ja, kann man sie hören.
Ja, hallo, ja, vielen Dank erstmal. Ja, wir nutzen das noch nicht allzu lange. Wir haben jetzt vor kurzem erst eine neue Produktionsanlage aufgebaut und verfolgen da das Ziel der Einstück-Fließfertigung, also wirklich kleinstlose Größenfertigung. Und da macht es für uns aus unserer Sicht eindeutig nur Sinn, die Durchlaufzeit als Indikator zu nutzen. Auf der anderen Seite genau das, was Sie auch gesagt haben, Herr Professor Dr. Meyer, dass wir da sehr viel mehr Einfluss haben oder auch die Mitarbeiter selbst Einfluss haben, um die Durchlaufzeiten zu reduzieren und eigeninitiativ einzugreifen. Das ist so unser Erfahrungswert dazu.
Okay, prima. Also bestätigt eigentlich dann die Vorgehensweise sozusagen, oder? Haben Sie gute Erfahrungen gemacht?
Durchaus. Also wir machen das jetzt seit gut einem Jahr, dass wir das wirklich konsequent verfolgen und daran arbeiten. Und ich glaube, die Resultate sprechen für sich. Also es ist gut.
Okay, dann ein Jahr ist ja schon mal ein gewisser Erfahrungszeitraum, würde ich sagen. Ja. Ist ja gar nicht mal so wenig.
Ja.
Prima, super. Vielen Dank.
Ja, danke dafür. Dann schalte ich mich mal wieder raus.
Danke fürs Feedback. Ja. Prima. Wenn ich auf die Uhr schaue, haben wir ein paar Minuten, sind wir über die Zeit gegangen, Klaus, dann würde ich sagen, leiten wir die Abschiedsprozedur hier bei uns entsprechend ein. Ja, die Abschiedsprozedur schaut ganz einfach so aus, wenn Sie im Nachgang zum Webinar jetzt noch Fragen haben, sprechen Sie bitte den Klaus oder mich direkt an. Ich habe jetzt hier nochmal die Kontaktdaten von uns beiden eingeblendet. Über unser Marketing werden Ihnen die Webinarunterlagen nochmal im Nachgang entsprechend zugesendet. Das heißt, Sie bekommen sowohl den Link auf das Video, wie auch unsere Kontaktdaten und die Slides entsprechend zugesendet. Fühlen Sie sich bitte so frei. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit an der Stelle. Uns beiden hat Spaß gemacht. Hoffe, dass es Ihnen auch Spaß gemacht hat. Genau. Und dann verbleiben wir so, dass wir uns bei Ihnen bedanken und Ihnen noch einen schönen Donnerstag wünschen. Beziehungsweise wir hören uns hier in dem Kanal heute wahrscheinlich nicht mehr. Deshalb verbleibe ich da damit und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und übergebe das letzte Wort an dich, Klaus.
Ja, ich denke, es ist alles soweit gesagt. Von meiner Seite auch vielen Dank. Ich fand das Gespräch sehr, sehr spannend. Und ich kann nur sagen, es würde mich freuen, wenn es Ihnen vielleicht ein paar Impulse gegeben hat, wenn Sie vielleicht zumindest über das eine oder andere mal nachdenken können. Dann denke ich, hat sich das auch allemal rentiert. Und ansonsten, Jonas, glaube ich, stehen wir beide gerne für Fragen zur Verfügung.
Auf jeden Fall. Danke. In diesem Sinne. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Vielen Dank.